Als ich aus der Umkleide hinaustrete, die gefaltete braune Bügeldecke über dem Arm, höre ich Christinas gellende Stimme. Sie kommt von den Sprungbrettern, zu denen ich unterwegs bin. Ich bin noch nicht ganz aus den großen Büschen heraus, da sehe ich sie bereits. Sie läuft direkt auf mich zu. Hinter ihr die Jungen aus der Klasse. Sie jagen ihr nach. Nicht nur ihr, auch den anderen Mädchen. Alle rennen und kreischen, doch Christinas Schrei übertönt sie alle. Die Jungen wollen sie fangen. Doch Christina ist sehr schnell. Immer wenn sie sie fast eingeholt haben, schlägt sie einen Haken und die Jungen greifen ins Leere. Sie schlängelt sich zwischen ihnen hindurch. Ihr roter Badeanzug blinkt wie Metall. Sie weicht ihnen aus, schlüpft unter ihren Armen hindurch, tänzelt um sie herum, springt ein Stück zur Seite, bleibt stehen und sobald sie wieder auf sie zulaufen, rennt sie kreischend davon. Sie rennt um die Bäume herum, springt über Sitzbänke, wartet durch den Sandkasten. Die Jungen bleiben ihr auf den Fersen, sie kriegen sie bloß nicht. Es war schon spät, als ich endlich im Freibad ankam. Ich musste erst die Küche und den Flur ausfegen, zweimal sogar, ehe Großmutter mich gehen ließ. Aus meiner Klasse sind alle schon da. Wenn sie Christina kriegen, schmeißen sie sie ins Wasser. Dann die anderen Mädchen, eins nach dem anderen, bis alle nass sind. Ich stehe hinter den Büschen, zupfe mir den Bikini zurecht. Jetzt schimmert das Schuppenmuster auf dem grünen Stoff nur noch matt. Es glänzt nicht, sondern verschluckt das Licht. Tief und dunkel, als sei es aus Wasser. Als ich den Bikini in der Umkleidekabine anprobierte, dachte ich noch, wie schön Christinas Badeanzug auch sein mag, meiner ist schöner. Und auch ich bin schöner als sie. Doch wie ich sie jetzt herumlaufen und herumspringen, wie ich ihren schweißglänzenden Körper sehe, denke ich einen Moment lang, dass ich nicht aus den Büschen heraustreten werde, sondern mich besser schnell umdrehe. Umdrehe und mir die Bügeldecke umlege, damit mich keiner sieht. Meine Schenkel sind zu dünn und meine Haut zu weiß. Die blauen Adern scheinen zu sehr durch. Meine Hand bewegt sich, die Decke faltet sich auf und trockener Bügelgeruch entweicht. Christina lässt die Jungen wieder näher herankommen, lässt sich beinahe fangen. Dann dreht sie sich plötzlich um, macht laut lachend einen Schritt zur Seite und steht an dem mit Steinen ausgelegten Rand des Pfades. Sie soll stolpern, wünsche ich mir. Stolpern und auf den Bauch knallen, über die Späne rutschen, sich Ellenbogen und Knie aufschürfen, den Kopf einschlagen. Sie soll sterben. Ich sehe ihre Beine, die schmalen Füße, die rot lackierten Zehennägel. Ich weiß, es wird so kommen, wie ich es mir gewünscht habe. Sie wird über den Stein stolpern. Der Stein wird ihr den ganzen Fuß aufschürfen. Fuchtelnd wird sie versuchen, das Gleichgewicht zu halten, doch vergebens. Ich denke an den Stein, an seine scharfe, harte Kante. Und da blendet mich plötzlich etwas so scharf und stark, dass ich blinzeln muss. Christinas Fuß glänzt, ihr Knöchel mit der dünnen goldenen Kette. Bisher habe ich sie gar nicht wahrgenommen. Doch jetzt sehe ich sie deutlich. Vom Schwung rutscht sie ein Stück am Bein hoch. Es ist auch ein Anhänger dran. Er stellt eine Eidechse dar, wie ich jetzt sehe. Ihr Fuß wölbt sich, gleitet vorbei an der Steinkante. Ich weiß, sie wird nicht hinfallen. Ich sehe, wie sie auf den Stein tritt, stehen bleibt, lächelt. Sie blickt mich direkt an. Ich weiß, dass sie weiß, dass ich hinter dem Gebüsch stehe. Sie läuft nicht weiter, lacht auch nicht, kreischt auch nicht, steht nur da und sieht zu mir und breitet langsam die Arme aus. Als wolle sie die Luft umarmen, doch ich weiß, dass sie es nicht deshalb macht. Hinter ihr tauchen die anderen auf, laufen auf sie zu, gleich sind sie bei ihr. Für sie hat sie die Arme ausgebreitet, damit sie leichter zu fangen ist. Zuerst kriegt Andras sie zu fassen, dann Michi und Feri und dann noch Ivan. Ich sehe ihre Hände und wie sie ihren Körper packen. Christina schreit wieder auf. Jetzt ist es nur ein kurzer, scharfer Ton, ein kleines Ui. Ivan greift ihren linken Arm, ganz oben, neben ihrem Herzen. Mir ist, als würde mich eine kalte Hand anfassen und mich drücken. Christina wirft sich nach hinten und oben. Die Jungen packen sie, heben sie über ihre Köpfe, tragen sie. Christina liegt auf dem Rücken in der Luft, legt den Kopf in den Nacken, ihre Haare hängen herab. Sie blickt mich an und lächelt. Ich sehe ihren Mund verkehrt herum. Ihr Lächeln ist ein breites, zähnefletschendes Grinsen. Die Decke rutscht mir aus den Händen. Der Stoff scheuert mich wie Schmirgelpapier. Ich streife meine Strandschuhe ab, laufe hinterher, will sie einholen und überholen, will hochspringen und Christina die Kette vom Knöchel reißen. Unter meinen Füßen wirbelt Staub auf. Ich habe das Gefühl, als würden meine Zehen Grasbüschel ausreißen. Noch nie bin ich so gerannt. Ich werde sie nicht einholen. Sie sind bereits am Fußbecken. Schon haben sie es durchquert, stehen am Rand des Schwimmbeckens auf den blau-weißen Mosaikfliesen, schwingen Christina und Tahauruk, rufen hin und her. Dann lassen sie plötzlich los. Christina ist über dem Wasser, ihr Körper zum Bogen gespannt. Mit der linken greift sie hinter sich, erwischt eine Hand, gespreizte Finger. Ich erkenne sie, es ist Iwans Hand. Christina reißt ihn mit sich, Iwan kippt, zusammen fallen sie ins Wasser. Ich komme in das glitschige Fußbecken, rutsche aus, falle beinahe hin. Das Wasser um die beiden schäumt grün-weiß auf. Ich sehe die Kette blitzen, sehe, wie das Becken ihre Körper verschlingt. Schon sind sie nicht mehr zu sehen. Ich rufe Iwans Namen. Ich weiß, das darf nicht sein, doch zu spät. Die Wasseroberfläche ist ein gesprungener Spiegel. Er wirft mir das Licht in die Augen. Ich weiß, was unter Wasser passiert. Ich sehe Beine und Arme und Rücken und Hüften. Sie klammern sich aneinander, verschmelzen. Jetzt schwimmen sie nach oben. Gleich tauchen sie auf, die Gesichter nebeneinander. Sie werden lachen, miteinander lachen. Schon höre ich das Lachen. Doch es sind nicht sie, es lachen die anderen. Ich weiß, über mich, weil ich seinen Namen gerufen habe. Ich will sie nicht beim Auftauchen sehen, will nicht, dass sie mich weinen sehen. Ich drehe mich um, renne neben dem Schwimmbecken entlang durch das Fußbecken. Das Wasser spritzt hoch, mein Bikini wird nass. Ich blicke auf und merke, dass ich in Richtung Sprungturm laufe. Eine rostige Kette mit einem schwarzen Vorhängeschloss sperrt die Betontreppen ab. Ich fasse das Geländer, springe über die Kette, schlage mir einen Knöchel an. Laufe die Treppen hinauf. Der Beton ist an vielen Stellen brüchig. Eisenstangen ragen heraus. Ich steige höher und höher. Ich passiere den Dreier, den Fünfer, bleibe nicht stehen, weiter. Bin beim Achter, dann stehe ich auch schon ganz oben auf dem Zehner. Die über das Schwimmbecken ragende Betonplatte ist rissig. Überall gähnen große Löcher. Als ich sie betrete, bricht ein Stück ab. Einen Augenblick Stille, dann platscht es ins Becken. Unten bricht ein Geschrei los. Alle rufen meinen Namen. Ich weiß, alle Augen sind auf mich gerichtet. Alle sehen sie mich an. Wie ich meine Hände über den Kopf hebe, wie ich langsam über die Betonplatte schreite, bis ganz nach vorn an den Rand, wie ich stehen bleibe, wie ich mich auf die Zehenspitzen stelle, wie ich zum Himmel hinaufblicke, wie ich meine Lungen mit Luft vollsauge, wie ich mich vom Beton abstoße. Sie sehen mich an, nur mich allein. Ich stürze durch die Luft, ein glatter, mit glitschigem Moos bewachsener Stein. Unter mir das Sprungbecken, das Wasser, dunkelgrün, fast schwarz. Ich spanne mich, versuche mich vorzubeugen, strecke die Arme aus. Zu spät, ich werde nicht mit dem Kopf im Wasser aufkommen. Die Welt dreht sich. Ich sehe die Sprungbretter, die Baumkronen, am Beckenrand die Klassenkameraden, das Wasser und wieder die Sprungbretter. Ich schlage seitlich auf. Der klatschende Aufprall vermischt sich mit den Schreien. Was geschrien wird, höre ich nicht. Das Wasser tritt mir in die Rippen, spitz, es durchbohrt mich, wird ein schwarzer Trichter, gießt mich mit Schmerzen aus, reißt mich wuchtig hinab. Gischtige, weiße Blasen perlen vor meinen Augen. Dann sehe ich nur noch das dunkle Wasser, dichtes, flüssiges Glas, das mich umzingelt, zusammenpresst, tiefer und tiefer hinabdrückt. Ich strecke den Arm aus, versuche zu strampeln. Kalt keilt sich das Wasser zwischen Knie und Schenkel. Ich will mich aufwärts drehen, hinauf zur Oberfläche, doch die Geschwindigkeit presst mich nach unten. Das Becken verjüngt sich, als sei es eine umgedrehte Pyramide. Alles ist grün und trüb. Dann sehe ich den Boden des Beckens. Er ist voller Betonschutt. In der Mitte liegt ein riesiger Klotz. Verbogene, spitze Betonstangen recken sich mir entgegen. Eine ist schon bei meiner Hand. Aus der Spitze ragen Drahtstifte heraus wie scharfe Zähne. Ich versuche, die Hand wegzuziehen, doch zu spät. Die Eisenspitze gleitet zwischen meine Finger und dann ist sie schon an meinem Unterarm. Ich weiß, dass ich das Eisen nicht anfassen darf. Ich weiß, wenn ich es nicht anfasse, reißt es mir den Unterarm auf. Mein Blut wird ein schwarzes Band sein. Ich will das nicht. Die Berührung des Eisens ist widerlich, glitschig und dunkel. Es schert mich nicht, ich greife hin und umschließe es mit der Hand. Es schneidet mich nicht. Ich packe es unterhalb der Spitze, das Eisen klebt an meiner Hand. Ich kann es nicht loslassen. Ich will es loslassen. Ich will es loslassen und an die Oberfläche schwimmen. Lächelnd emportauchen, die triefenden Haarsträhnen aus dem Gesicht wischen, um dann mit zwei kräftigen Zügen zum Eisengeländer zu schwimmen und schön langsam aus dem Wasser zu steigen. Ich will am Beckenrand stehen, mich ans Geländer lehnen und sie fragen, na, Mädchen, na, Jungs, wer traut sich, wer macht mir das nach? Iwans Gesicht kommt mir in den Sinn. Sein Lächeln. Als Christina ihn mit sich ins Wasser riss. Ich weiß, er wird nie mir gehören. Dann brauche ich ihn auch nicht. Soll Christina ihn haben. Ich kann das Eisen nicht loslassen. Die Luft in meiner Lunge wird wärmer, zieht mich nach oben. Ich drücke die Fußsohlen auf den Beckenboden, lege den Kopf in den Nacken, blicke hoch, will mich hinaufstoßen an die Oberfläche, zum Licht. Der Betonklotz lässt mich nicht. Meine Locken lösen sich auf. Einzeln schweben sie vor meinen Augen. Ein heißer Ballon füllt meinen Brustkorb. Ich will um Hilfe rufen. Dabei weiß ich, dass ich es nicht darf. Ich darf den Mund nicht öffnen. Dennoch muss ich schreien. Ich muss. In einer einzigen großen Blase strömt die Luft aus mir heraus, bleibt vor meinem Gesicht stehen, eine große, grün schimmernde Kugel. Ich sehe mich in ihr. Mein Gesicht ist kreideweiß, mein Mund in der Mitte ein schwarzes Loch. Kalt und schneidend strömt das Wasser hinein. Die Blase trudelt langsam nach oben. Ich greife mit der freien Hand nach ihr, berühre sie, bekomme sie aber nicht zu fassen. Sie zerteilt sich in kleine Bläschen, die zwischen meinen Fingern perlen und strudelnd nach oben steigen. Tiefgrünes Dunkel legt sich über mich. Ich strample, aber ich weiß, es ist umsonst. Es gibt kein Entkommen mehr. Ich bin nichts. Ich bin trübes Wasser. Ich bilde mir nur ein, dass mich jemand von hinten umarmt. Bilde mir nur ein, dass eine Hand mein Handgelenk umklammert, dass sie meine Hand vom Eisen löst, ich nach oben gezogen werde. Auch das Licht bilde ich mir ein, die Wasseroberfläche, die Luft und dass alle meinen Namen rufen. Ich öffne die Augen. Durch den grünen und schwarzen Rauch sehe ich den Himmel und den Sprungturm. Mir tut es in der Seite weh. Ich liege auf dem Rücken. Plötzlich muss ich husten. Ein stechender Schmerz steigt von meiner Lunge zur Kehle auf. Ich drehe mich auf die Seite. Mein Mund füllt sich mit Wasser. Hustend und würgend spucke ich auf die Fliesen. Es schmeckt nach Pfütze, nach Algen. Meine Luftröhre brennt, als würde heißer Teer hindurchfließen. Ich denke, dass das Wasser schwarz wird. Schwarz oder rot. Doch nein, glattes, durchsichtiges Wasser blubbert aus meinem Mund und verteilt sich um mich. Ich stütze mich auf, sehe, wie es die Fugen zwischen den Fliesen verbreitert. Hinter mir höre ich jemanden sagen, »Ein Glück, dass du nicht so viel geschluckt hast. Du hättest auch ertrinken können.« Die Stimme eines Jungen. Ich weiß nicht, wer er ist. Vom Husten tun mir Lunge und Bauch weh. Zu sprechen fällt mir schwer. »Es tut mir leid«, sage ich. Ich wende den Kopf, neben mir hockt ein Junge. »Nein«, kein Junge, es ist Peter. Als er sich bewegt, klirrt etwas. Er trägt ein Armband aus Leder am Handgelenk. Drei durchbohrte Gewehrkugeln zwischen den geflochtenen Bändern. Er lächelt mich an. Echt Glück, sagt er. Es sei noch kein Tag her, seit er als Bademeister arbeite und doch habe er gleich die Mund-zu-Mund-Beatmung ausprobieren können. Wieder muss ich husten. Ich stütze mich auf die Fliesen, setze mich auf. Mein Gesicht brennt wie nach einer Ohrfeige. Ich beuge den Kopf vor, will, dass mir die nassen Haare vors Gesicht fallen und mich verdecken. Peter lacht. Er sagt, er habe bloß einen Witz gemacht. Ich müsse nicht alles glauben. Seine Hand mit dem Armband streicht mir die Haare aus dem Gesicht. Er sagt, ich hätte nicht allzu viel Wasser geschluckt. Er habe nur meinen Arm ein paar Mal hochhalten müssen und fertig. Fast das ganze Wasser sei gleich herausgekommen. Die Mund-zu-Mund-Beatmung sei nicht nötig gewesen. Selbst wenn, ein Kuss wäre das noch lange nicht gewesen. Und übrigens, ein Kuss sei auch nicht die Welt. Ich versuche, mich hochzurappeln. Peter reicht mir die Hand, packt mein Handgelenk, zieht mich hoch. Er drückt fest, ich stöhne auf. Und als ich stehe, lässt er mich los. Er sieht mich an, lächelt nicht mehr. Ganz im Ernst, du hättest ertrinken können, sagt er. Ich solle nicht noch einmal vom Sprungturm springen. Wenn ich unbedingt sterben wolle, soll ich lieber vom Brückengeländer kopfüber in den Turbinengraben springen. Das Flussbett dort sei voller Eisenschrott. Seine Augen glänzen schwarz. Ich spüre, dass er mir wirklich böse ist. Wieder möchte ich sagen, dass es mir leid tut. Der Betonklotz kommt mir in den Sinn. Die Berührung mit dem Moniereisen. Nun sage ich erst recht nicht, dass es mir leid tut. Stattdessen frage ich, wie es Reh geht. Sehr gut, sagt Peter. Doch in seiner Stimme schwingt Überraschung mit. Und so wie er mich anblinzelt, bin ich mir sicher, dass er mich nicht wiedererkannt hat. Selbst an meinen Namen erinnert er sich hundertprozentig nicht. Dann ist es gut, sage ich leise. Dreh mich um. Ich möchte ihm nicht ins Gesicht sehen. Möchte nicht, dass er mein Gesicht sieht. Ein Schmerz durchzuckt meine Lunge und ich huste. Ohne mich umzublicken, gehe ich in Richtung Umkleidekabinen. Aus meinen Haaren tropft Wasser, das nach Algen riecht. Kalt rinnt es mir den Rücken hinab.